Live aus dem Keller einer Psychiatrie. Alles das, was sonst hinter verschlossenen Türen stattfindet. Mal lustig, mal dramatisch und mal traurig. Echtes Klinikpersonal plaudert aus seinem Alltag. Jetzt bei einer neuen Folge Geschichten aus der Psychiatrie.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Geschichten aus der Psychiatrie Shorts. Ja, wir sind jetzt schon, ich glaube, in Folge 12 der Shorts, finde ich auf jeden Fall ganz spannend. Und auch dieses Mal hat mich wieder eine ganz spezielle Geschichte erreicht. Möchte ganz kurz etwas ausholen dazu. Und zwar habe ich, als ich angefangen habe zu arbeiten, auf einer Akutstation gearbeitet, also direkt nach der Ausbildung. Ich hatte da ja auch an anderen eigenen Folgen auch schon mal drüber gesprochen. Und von diesem Kontakt von damals hatte mich mein ehemaliger Stationsleiter kontaktiert und wir hatten über meinen Podcast gesprochen und ich glaube, ich habe ihm auch sozusagen auch schon mal Schützenhilfe gegeben bei technischen Fragen, wenn es um Aufnahmetechnik mit dem PC und so weiter ging. Und ja, letztens war auch eine Kollegin, die er auch kennt bei mir im Podcast, die Kerstin. Die Folge haben ja viele von euch auch gehört. Und da hat er mich nochmal angeschrieben und hat gesagt, dass das eine ganz spannende Zeit damals war, auch für ihn. Und dass er es aber trotzdem auch ganz schön gefunden hat, auch mit uns, also mit Kerstin und mir und auch mit anderen Kollegen natürlich zu arbeiten. Und da war die Überlegung gewesen, ob er nicht auch mal Teil des Podcasts hier sein möchte, weil sein Werdegang ist auch ganz spannend und auch seine Erfahrung ist sehr mannigfaltig. Und dementsprechend hat er dann gesagt, ja, er hat so 1, 2, 3 Geschichten, die er mir mal einsprechen wird und die hat er mir netterweise geschickt. Und deswegen möchte ich auf jeden Fall auch euch natürlich alle daran teilhaben lassen. Bevor es losgeht, ganz kurze Information. Christoph hat auch gesagt, dass er auch sozusagen die heißen Eisen mal anfassen will und auch Geschichten erzählen möchte, die natürlich nicht ganz so einfach sind, einfach um auch das mannigfaltige Bild der Psychiatrie auch zu zeigen. Und in dem jetzigen Fall gibt es ein paar Schlagworte sozusagen, die ich auf jeden Fall nennen möchte, bevor ihr jetzt die Geschichte hört. Also zum einen ist das eine sehr schwerkranke Patientin gewesen, die ich auch noch kannte. Das war also kein ganz einfacher Fall und das war natürlich für die Patientin ein ganz, ganz schwieriger Fall gewesen, weil mit der Krankheit, die sie hatte und wie sie gelebt hat und wie sie aufgewachsen ist, war das überhaupt nicht einfach für sie gewesen. Und dieses innere zerrissene Gefühl, um das ein bisschen zu erklären, was sozusagen ihr Krankheitsbild auch gezeigt hat, das hat sie nach außen getragen. Und das hat genauso auch damals unser Team, aber auch andere Teams, die mit ihr in Kontakt waren, wenn sie in der Psychiatrie oder in Psychiatrien war, halt auch gefordert hat. Und das war überhaupt nicht einfach und war auch ziemlich destruktiv zum Teil von ihr gewesen. Und deswegen alle Leute, die heute zuhören und mit Gewalt und mit Selbstverletzungen nicht gut zu tun haben, sollten auf jeden Fall sich die Folge heute nicht anhören, weil das ist ziemlich fordernd. Aber ich finde es auch wichtig, dass solche Folgen erzählt werden. Und Christoph hat das, glaube ich, sehr einfühlsam und auch so von beiden Seiten so ganz gut beschrieben. Ja, und deswegen möchte ich euch jetzt einladen zu einer nicht ganz einfachen Psychiatrie-Geschichte und wir hören uns dann gleich nochmal.
Lieber Kaitan, ich erzähle dir eine Geschichte, die sich zugetragen hat vor etwa 15 Jahren und damit auch nach 15 Jahren die ich damals in der Psychiatrie gearbeitet habe. Es ist für mich eine sehr eindrucksvolle Geschichte, die ich bis heute noch ziemlich genau erinnere. Sie fällt mir auch als erstes ein, weil sie zwei Dinge in einem Extrem zusammenbringt und deshalb könnte man sie auch so, wenn man so will, so überschreiben. nämlich die Gleichzeitigkeit von Nähe und Vertrauen zusammen mit purer Gewalt. Es geht um eine junge Frau, etwa 20 Jahre, das weiß ich nicht mehr so genau, 20, 21 Jahre alt, eine attraktive Frau, körperlich sehr fit, durchtrainiert, ganz viel im Fitnessstudio drin gewesen und auch sonst sehr viel Sport gemacht und hat in ihrem Leben, also es lebt sehr alleine, sehr, sehr wenig Freunde oder soziale Kontakte und kommt immer mal wieder sehr dramatisch mit Polizei auf Station, in einem Ausnahmezustand, der von der Polizei nicht zu managen ist und ja, kommt dann also mit viel Polizei auf Station und wird dann sozusagen abgestellt auf dem Flur, die Hand- und Fußfesseln und die Handgriffstechniken gelöst und dann geht die Polizei natürlich mit Rechtsgrundlage, mit allem, was dazugehört und überlässt die junge Frau uns in diesem Ausnahmezustand. Der Beginn auf Station ist also dann immer sehr dramatisch und die Patientin muss dann fixiert werden, um sich vor sich selbst zu schützen, da sie nicht erreichbar ist und selbstverletzende Handlungen durchweg probiert an sich durchzuführen. Mit entsprechender Medikation und mit vor allem etwas Zeit kommt die Patientin wieder sozusagen zu sich, kann entfixiert werden und kann in ein normales Zimmer auf der geschlossenen Station verlegt werden. Das ist in dem Zeitpunkt die einzig geschlossene Station. Alle anderen Stationen sind offen. Ein langer Flur. Gerade von einem Ende kann man zum anderen gucken. Und auf der einen Seite sind die ganzen Patientenzimmer, auf der anderen Seite der Speiseraum, der Raucherraum. An der Stirnseite ist das Dienstzimmer und vor dem Dienstzimmer ist etwas mehr Platz. Rechts und links vom Dienstzimmer sind die Überwachungszimmer, in dem dann fixierte Patienten soweit möglich reingelegt werden, damit sie letztendlich während der Fixierung auch geschützt sind vor anderen Patienten. Durch die Häufigkeit der Aufnahmen haben wir natürlich auch gesehen, dass es günstig ist, wenn eine Bezugspflege für sie zuständig ist, weitgehend. Ist natürlich nicht 24 Stunden da. Und in dieser Zeit war ich sowas wie eine Bezugspflege für sie. Das heißt, dass ich dann auch den Auftrag hatte und mir selbst gegeben habe, mit ihr über Beziehungsarbeit herauszubekommen und es zu vermeiden natürlich auch, aber herauszubekommen, was sie dazu veranlasst, auch immer wieder in diesen Ausnahmezustand reinzukommen. Die Situationen, die dann immer wieder passieren, gestalteten sich oft in Situationen, die in der Übergabe von Frühdienst zum Spätdienst, also um die 13 Uhr, als die stattgefunden haben. Und wir sind also bei der Übergabe und wir hören Schläge. Dumpfe Schläge, wundern uns drum und wir suchten immer, wir haben immer ein Ohr für die Geräusche, die auf Station stattgefunden haben und haben dann geschaut, woher das kommt. Und da steht die Patientin neben ihrer Zimmertür und mit dem Rücken an der Wand und schlägt mit aller Gewalt, mit viel Wucht ihren Hinterkopf gegen die Wand. Die Schläge sind recht schnell, also es ist nicht irgendwie viel Zeit dazwischen. Das heißt, sie schlägt mit aller Gewalt in kurzen Intervallen den Hinterkopf gegen die Wand, was natürlich auch klar ist, dass dadurch auch schwerste Verletzungen entstehen können. Wir gehen schnell zur Patientin und versuchen sie daran zu hindern, sich Verletzungen zuzuführen Und aber da sie sehr durchtrainiert ist, ist es kaum möglich, dem normalen Handling der Ablenkung sie davon abzubringen. Die Interventionen haben eher dazu geführt, dass sie noch heftiger praktisch den Kopf gegen die Wand geschlagen hat, so dass also der normale Mitarbeiteranteil auf der Station gar nicht dazu gereicht hat. Also es sind zwei Leute im Frühdienst, zwei Leute im Spätdienst und der Alarm wurde ausgelöst und war dann extrem schwer und es hat uns wirklich ratlos gemacht. Und so dass ich mich veranlasst gesehen habe, mit den Möglichkeiten, die damals zur Verfügung stand, sie in einen Schwitzkasten zu bringen und sie dann runter zu ringen, auf den Boden liegend, in die Ecke gedrängt habe, damit sie nicht sich davon befreien kann. Der Schwitzkasten hat ja dann auch den Zweck gehabt, ihr, wenn man so will, die Luft abzudrücken. Drumherum waren also Personal und es war so viel Kraft dahinter, dass das auch mit Personal praktisch nicht zu managen war. Wir lagen also dann auf dem Boden an die Wand gedrückt, ganz nah beieinander. Sie hat nicht geschlagen oder so, sie hat sich nur versucht, auch raus zu befreien. Und es ging ihr immer mehr die Luft weg und wurde dann ruhiger und ich musste dann aufpassen, natürlich, dass noch genug Luft zum Atmen da war. Und dabei habe ich in ganz ruhiger Stimme, soweit mir das möglich war, ihr auch gesagt, dass in dem Moment, wenn sie wieder zu sich kommt und sie aufhört, sich selbst zu verletzen, ich natürlich auch den Schwitzkasten wieder lösen würde. Pure Gewalt eingesetzt und gleichzeitig in ruhiger Stimme, letztendlich auch in ja sicherheitsgebender Stimme, versucht, die Option ihr zu offerieren, dass das auch bald aufhört. Das hat uns alle total immer wieder auch nachdenklich gemacht, verärgert gemacht, so dass auch ja dieses Verhalten im Team auch sehr kontrovers diskutiert wurde. Es war dann so die Überlegung, ob hier auch die Nähe und vor allem die Aufmerksamkeit erzwungen wurde in einer Zeit, wo wir eben in der Übergabe waren, also nicht auf dem Flur präsent waren. Es war schwer, auch fachlich, auch mithilfe der Fachärzte, hier einen Erklärungsansatz zu finden. So war es also immer wieder die Situation, dass wir sie an der Selbstschädigung, an der Selbstverletzung hindern mussten und immer auch das Gefühl, warum macht sie das? Dennoch war es mir wichtig, auch in meiner Rolle als Bezugspfleger, nach diesen Situationen, die sich dann gelöst haben, die Patientin war dann wieder völlig klar, erreichbar. Wir haben zusammen gesprochen, sind zusammen in ihr Zimmer gegangen. Es waren zwei Betten im Zimmer, in der Mitte ein Tisch. Haben uns an den Tisch gesetzt und haben versucht, es nachzubearbeiten. Und sie hatte beschrieben, dass sie keine Erinnerung daran hat, warum das jetzt passiert ist. Man kann sich vielleicht vorstellen, dass wir sehr ratlos waren, weil der Zustand hat sich nicht verändert. Wir hatten keine Einordnung in eine Psychose, in ein psychotisches Wahrnehmen. Wir hatten auch wirklich keinen Anlass zu sagen, hier findet eine Selbstverletzung statt im Rahmen eines Spannungszustandes in einer Persönlichkeitsstörung, vergleichbar Borderline. Waren sehr auf der Suche und haben auch sehr diskutiert, wie wir damit umgehen können. Aus heutiger Sicht habe ich natürlich schon ein paar Gedanken, nach jetzt inzwischen 15 Jahren, würde ich gerne am Schluss anbringen. Situationen, die auch dann entstanden ist, noch ein Grad schwerwiegender, würde ich das vielleicht nennen, mit der gleichen Patientin, ist wieder in einen Ausnahmezustand geraten, auch wieder während der Übergabe vor dem Dienstzimmer. Wie gesagt, war etwas mehr Platz als der Flur, etwas breiter. Und dort hatten wir auch einen Spiegel stehen, der aus bruchsicherem Material war. Und daneben war eine Ecke und in diese Ecke hat sie sich hineinmanövriert und hat angefangen, sich mit einer Rasierklinge, ja, die sie hatte, angeeignet hatte. Wir waren ja keine Hochsicherheitstrakt, das heißt auch ein Einmalrasierer war auch mal ausgegeben. Und davon hat sie sich wahrscheinlich die Rasierklinge dann rausgenommen. Das haben wir nicht wirklich herausbekommen. Und da stand sie dann in der Ecke und hatte begonnen, sich den Unterarm aufzuschneiden. Wir waren wieder daran interessiert, natürlich sie an dieser Körperverletzung, an der Selbstverletzung sie zu hindern. Und das hat sie dann mit Hilfe der Rasierklinge verhindert, uns sozusagen abgewehrt und hat sich dann den Unterarm auf der Innenseite, also den Arm von der Innenseite vom Handgelenk fast bis hoch an die Achsel aufgeschnitten. Tief genug, dass die Haut ordentlich durchtrennt war und tief genug, dass dann sozusagen das Fleisch dann zu sehen war, so rausgequollen. Es lief kein Tropfen Blut. Das hat die Situation noch skurriler gemacht, noch unheimlicher gemacht. Es gelang dann irgendwie, ich meine, dass es eine Dienstärztin war, die dazu gerufen wurde, Alarm wurde natürlich ausgelöst, die Rasierklinge zu erhalten. Das ging natürlich auch einher, dass der Erregungszustand weniger wurde und sie etwas mehr sozusagen wieder zu sich kam und hat dann, das hat natürlich auch Auswirkungen auf den Körper gehabt, sodass dieser Erregungszustand auch entspannter wurde im Körper und dann natürlich auch auf die Gefäße und das hatte dazu geführt, dass dann es anfing sehr heftig zu bluten im Schwall sozusagen. Kann man sich die Situation vielleicht vorstellen, dass dann einige Leute im Kreis um sie herum standen in der Ecke und sie die Rasierklinge ja endlich losgeworden ist und das ganze Blut dann auf dem Boden war, das Fixierbett in der Nähe, weil es erwartbar ist, es war ja oft so, dass dann dieser Erregungszustand in der Fixierung endete und sie dann blutspritzend ins Fixierbett transportiert wurde. Bis auf den einen Arm wurde sie dann auch fixiert zur Sicherheit, weil wir nicht wussten, ja, konnten ja den Erregungszustand noch immer nicht ordentlich zuordnen. Dann Druckverbände gemacht und sie dann als Notfall in die chirurgische Ambulanz gebracht. Also dann mit dem Aufzug in den Keller, der dann einen Übergang ins internistische Gebäude hatte, wo dann die Notaufnahme war. Dort war dann auch gleich ein Chirurg, der dann die Wunden entsprechend der Fachkompetenz verschlossen hat, die Blutung gestoppt hat. Diese Situation des Aufschneidens des Arms ist für sicherlich viele meiner Mitarbeiter und mir sehr in Erinnerung. Dieses Gefühl der nichts machen zu können, also sich dann natürlich auch selbst zu verletzen, wenn man jetzt intervenieren würde, also sich einen rasierenden Schnitt zuzuziehen und dann eben zu sehen, wie sie schneidet, es blutet kein Tropfen Blut. Das ist schon sehr, sehr eindrucksvoll. Ja, wir haben natürlich es hat uns wirklich an die Grenze gebracht, allesamt multiprofessionell. Wir haben dann diskutiert auch, ich glaube, ich habe auch was von multiplen Persönlichkeiten eingebracht als Thema und da waren wir einfach in keiner Form fit drinne. Dissoziativer Zustand, würde ich heute vielleicht sagen, dass sie einen dissoziativen Zustand hatte. Und wir haben dann herausbekommen, auch über die Bezugsgespräche, dass sie über viele Jahre als junges Mädchen täglich von ihrem Vater vergewaltigt wurde. Das begann dann mit Nähe und Zutrauen und Vertrauen und hat dann im Schmerz der Vergewaltigung geendet. Es entstand also die Hypothese, mehr war es erstmal nicht, aber immerhin, dass immer dann, wenn Nähe stattgefunden hat, Vertrautheit stattgefunden hat, über Bezugsgespräche, über einen netten Umgang miteinander, dass dann der erwartete Schmerz kommt. Und dieser erwartete Schmerz, den hat sie sich abgespalten sozusagen und hat sich diesen selbst zugeführt. Mit dem Gedanken und der Hypothese der dissoziativen Störung hatte dann der Sozialarbeiter den Auftrag, entsprechende Einrichtungen zu finden, die mit diesem Thema umgehen können, die das kennen und hat tatsächlich auch eine gefunden. Da geht es um die Behandlung von traumatisierten und komplex traumatisierten Personen. Aus heutiger Sicht ist es völlig klar, also da gibt es ja verschiedene Personen, die sich da an Namen auch gemacht haben und den betroffenen Personen auch eine Möglichkeit gegeben haben, gesagt sei hier vielleicht die Michaela Huber, die genau die komplexe Traumatisierung auch über viele Jahrzehnte zum Thema gemacht hat und das auch bekannt gemacht hat. Die Patientin ist dann in die Einrichtung verlegt worden im Rahmen einer, also es ging ihr dann gut, in einer guten Phase sozusagen. Wir haben uns dann versucht, etwas distanzierter zu verhalten, also nicht so viel Nähe entstehen zu lassen, um einfach den Status zu halten. Das hat auch verhältnismäßig gut geklappt. Die Ausnahmezustände wurden weniger. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob sie in besonderem Maße Medikamente erhalten hat. Ich glaube nicht, weil letztendlich außer den Notfallmedikamenten, also Benzodiazepine, hat sie, glaube ich, nicht andere Medikamente bekommen. Ich bin mir da aber nicht mehr ganz sicher. Das hat noch lange gearbeitet, war Thema in Supervisionen. Aber letztendlich haben wir für das Krankheitsbild zu dieser damaligen Zeit keinen wirklichen Einstieg gefunden. Ja, das war die Geschichte. Ich hoffe, ich habe es einigermaßen verständlich und chronologisch beschrieben. Man kann sich vielleicht ganz gut vorstellen, was das an Emotionen, an Ohnmacht, an Konflikte in einem auslöst, so Vertrauen und Nähe herzustellen und die auch auszugestalten und dann im Notfall in gleicher Weise zum gleichen Zeitpunkt eine absolute Form von Gewalt einsetzen zu müssen zum Schutz. Ja, hat mich sehr beeindruckt, ja, bis heute noch.
Ja, vielen Dank, Christoph, für diese Geschichte. Auch ich kann von meiner Warte nur bekräftigen, dass es ganz schwierig war und das Team ziemlich zerrissen hat. Und ich denke, wenn man auch als dort Arbeitender die Empathie nicht verliert, dann merkte man auch, wie schwer die Patientin gelitten hat und wie schwierig auch ihr Verhalten auch für die anderen war und aber auch, dass sie sozusagen nicht aus ihrer eigenen Haut raus konnte. Und man hat sie da auch sehr stark leiden sehen in dem Verhalten, was sie gezeigt hat. Und das war für alle nicht einfach. Und ja, ich hoffe, dass, weil ich habe sie jetzt auch schon seit über 20 Jahren nicht mehr gesehen. Und ich hoffe, dass bei ihr auf jeden Fall alles gut geworden ist. Ja, ansonsten lässt sich noch sagen, dass Christoph ein sehr belesener Mann ist. Er ist Fachpfleger, hat auch die Ausbildung, das Studium zum Heilpraktiker für Psychotherapie gemacht und hat selber auch eine Praxis, wo er Menschen hilft im Darmstädter Raum. Und wenn ihr da Kontakt sucht, dann habe ich auf jeden Fall auch den Link in den Shownotes hinterlegt, so dass ihr, falls ihr Bedarf habt für ein Coaching oder eine Psychotherapie, auch euch bei Christoph melden könnt. Ich hoffe, dass die Geschichte euch nicht zu sehr aufgewühlt hat. Für die nächste Folge im Mai haben mich zwei ganz nette Menschen besucht. Die sind auch Podcaster, ein Psychotherapeut und ein Ergotherapeut. Das war ein ganz lustiges Dreiergespräch, was wir geführt haben über diverseste Themen. Also ich nenne es deswegen lustig, weil das einfach herzensgute Menschen sind und ich einfach bei dem Gespräch auch viel Spaß mit denen hatte und das hat auf jeden Fall, also wir hatten auf jeden Fall eine gute Zeit und ich glaube, das hört man in dem Podcast auch. Ja, wenn ihr noch weitere Infos braucht, dann findet ihr die unter www.geschichtenausderpsychiatrie.de. Ich freue mich sehr über einen kleinen Stern, also am besten 5 Sterne bei Spotify. Und wenn ihr mal selber Geschichten mir schicken wollt, wo ihr sagt, ich habe schon Dinge in der Psychiatrie oder rund um den ganzen Psychiatriekomplex, psychische Krankheiten und so weiter erlebt, die erzählt gehören und wo auch andere Menschen von profitieren, dann lasst es mich wissen und schickt mir einfach eine WhatsApp und dann kommen wir in Kontakt und dann können wir das gerne besprechen. Ich wünsche euch alles Gute. Jetzt ganz aktuell, wer das aktuell hört, natürlich auch frohe Ostern und ansonsten hören wir uns dann in der nächsten Folge Anfang Mai bei Geschichten aus der Psychiatrie. Ciao, ciao.